Crisis, what crisis? Siebte Staffel, Leben und Führen in Balance. Folge 8, Umgang mit Neuem.
Herzlich willkommen bei Crisis, what crisis? Dem Leadership Talk mit Uwe Dotzlaff und Manfred Stockmann. Inspirationen, Anregungen und Gedanken zu Führungsthemen, nicht nur in unruhigen Zeiten. Wir sprechen über den Umgang mit Krisen, mit unvorhergesehenen Situationen, über die Bedeutung von Strategien, Szenarien, Selbstführungskraft und mentaler Stärke. Wie gelingt Führung auch unter ungünstigen Bedingungen? Wie wappnen wir uns selbst, um klar, fokussiert und entscheidungsfähig zu bleiben? Wöchentlich, kompakt,
um die 20 Minuten
und gut geeignet als Braincake für zwischendurch.
Hallo, herzlich willkommen wieder bei einer neuen Episode bei Crisis, what crisis? Uwe Dotzlaff, Manfred Stockmann führen euch wieder zu zweit nochmal durch diese Folge, bis Sven auch wieder mal Zeit hat und hoffentlich bei der nächsten Woche wieder dabei ist. Ja, wir waren ja beim letzten Mal in diesem Thema, wie hängen wir in Routinen fest, wie hängen wir in Gewohnheiten fest, welche Zeitdiebe, Zeitfresser, Zeitfallen begegnen uns tagtäglich, die uns davon abhalten, wirklich das zu machen, was uns vorwärts bringen würde. Und da wollen wir heute drauf aufsetzen, in dem ganzen Bereich auch Umgang mit Neuem. Also warum haben wir dieses Beharrungsvermögen, hatte das Uwe das letzte Mal so schön auch genannt, dort immer fest zu bleiben, was wir jetzt gewohnt sind, obwohl wir merken, dass es uns gar nicht gut tut. Wahrscheinlich würde Sven nochmal eine psychologische Beitrag dazu liefern, aber Uwe, du hast auch deine eigenen Erkenntnisse dazu und wir kennen die auch von uns selbst. Warum hängen wir manchmal an Sachen, von denen wir wissen, dass wir nicht gut tun und kommen trotzdem nicht raus?
Weil A, es ist schwierig, etwas zu verändern bei uns selber. Ja? Und wenn ich auf ungewohntes Terrain gehe, immer Neues erkunden muss, dann habe ich natürlich immer die Gefahr des Scheiterns. Und das ist so etwas, jetzt, ich will es einfach mal vorausnehmen. Ich will nicht sagen, ich habe die Chance des Scheiterns, aber Scheitern ist Teil der Lösung. Also Scheitern ist erlaubt. Das ist ja eine völlig neue Herangehensweise an etwas, was wir lernen müssen, was wir auch oft nicht können, auch wir selber in unserem Persönlichen nicht, dass ich sage, ich gehe jetzt in etwas Neues. Ich gehe, ja, ich habe dreimal mein Leben komplett verändert. Also wirklich komplett verändert, ohne eine Not, die von außen kam, sondern ich habe einfach gesagt, ich will noch einmal etwas anderes machen. Und da war immer war keine Angst dabei. Ich hatte nie Angst, also keine Verlustängste und auch keine Versagensängste. Nun kann man sagen, ja, das hast du auf einem relativ hohen Niveau machen können, weil, ne, und so weiter. Nein, aber es war immer die Chance dabei, zu scheitern, dass es nichts wird. Und dass ich mir hinterher wünschen würde, ich möchte wieder zurückgehen. Und das ist nicht immer einfach nur eine Leistung, die man sofort abrufen kann. Es ist Glück dabei. Also bei mir war das unendlich viel Glück. Und ich sage mir heute, mit dem Abstand auch von einigen Jahren, dass alle diese Dinge, auch das Scheitern zwischendurch, das temporäre Scheitern oder eben auch mal so ein Abwärtstrend zu sagen, war das jetzt kontinuierlich immer bergauf? Nein, war es nicht, ist Bestandteil dessen, dass ich heute erfolgreich sein kann. Und das ist so, dass Tradition und Moderne, dieses Verändern, wann verändern wir etwas? Du hast es letztes Mal genannt, Lernen durch Schmerz. Ja?
Naja, es gibt ja diese Philosophie, du lernst durch Schmerz oder du lernst durch Freude. Und wir haben ja auch festgestellt, manchmal gehören die beiden Sachen zusammen. Selbst wenn ich etwas mit Freude mache, ist da oftmals, weil es eine Veränderung ist, weil es, ob es der Muskelaufbau ist, ob es irgendwas, es schmerzt manchmal. Laufen lernen, Fahrradfahren lernen, wie oft fällst du runter, schlägst du die Knie auf, die Ellbogen, Rollerbladen, was auch immer, nimm die Sachen oder BMX im Parcours. So, wie oft siehst du die Jugendlichen, die fliegen hin, stehen wieder auf, sie wollen es lernen und dann ist der Schmerz relativ, aber er gehört dazu. Aber ist es jetzt nur der Schmerz, der mich raustreibt, weil ich es nicht mehr ertrage? Das wäre dann die andere Form von Schmerz.
Naja, ich kann ja diesen Schmerz mitnehmen und kann sagen, wow, ich fühle mich danach sehr gut. Ne? Ich habe das jetzt geschafft, ich habe das Ziel erreicht. Aber dazu brauche ich etwas, was wir immer wieder in den Unternehmen erzeugen müssen. Wir haben vorhin gesagt, oder in einer der vorigen Folgen haben wir darüber gesprochen, mangelnde Motivation ist ein Zeitdieb. Ja? Und mangelnde Motivation muss ich umwandeln in Willen. Ich will es tun und es muss eine Motivation dazu da sein. Warum willst du das tun? Und die kann ungeheuer individuell sein, diese Motivation. Also alle diese Rollerblader, über die du da sprichst, die können ja sagen, oh, ich will mal zu Olympia, aber nur ein Bruchteil von denen will überhaupt zu Olympia. Was weiß ich, vielleicht wollen die jemanden imponieren, im besten Falle sich selbst einfach nur. Ja? Und zu sagen, ich schaffe das jetzt, diesen Trick. Ich trainiere an diesem Trick jetzt so viele Stunden und da stehen 3 oder 4 oder 5, die können das alle schon viel besser als ich, also werde ich nicht besser, ich will nur diesen Trick können. Dann habe ich für mich diesen Willen, ich habe es geschafft, ich überwinde meinen inneren Schweinehund, die Bequemlichkeit oder eben auch den Schmerz, der ja möglicherweise stattfinden kann, das überwinde ich, warum? Weil ich es will. Und vielleicht, das ist dann das, was in meiner Persönlichkeit verankert ist, weil ich es kann. Und das ist das, was wir rausfinden müssen. Wir müssen sagen, wann verändern wir etwas? Ich muss irgendwo im Grunde meines Herzens dafür eine Neigung entwickeln. Vielleicht, ich will jetzt mal, Strelitzky hat gesagt, ich will ein, ja, The Big Five for Life, ne? Ich will einen Musiktitel komponieren, ohne dass ich Noten kann und überhaupt singen oder irgendwas mit Musik am, ein Welthit komponieren, ohne dass ich mit Musik was am Hut habe. Das ist sehr, sehr weit hergeholt, ist eine Geschichte, alles gut, kannst du so machen. Aber es gibt ja viele kleinere Sachen. Einfach zu sagen, in einer Salamitaktik einfach sich dem anzunähern und zu sagen, ich mache das Step by Step. Und ich mache es in einer Ruhe und ich schaffe mir selber Erfolgserlebnisse. Kleine Erfolgserlebnisse. Ja, ich habe mal gearbeitet mit Langzeitarbeitslosen mit multiplen Vermittlungshemmnissen. Und damals war die Frage, wie sagst du es jetzt zu einem Langzeitarbeitslosen mit multiplen Vermittlungshemmnissen, wie er da rauskommt? Klugscheißer Berater kommt, ich im Boss-Nadelstreif und sag ihm, ich habe eine Lösung für dein Problem, such dir einen Job. Ja. Da fällt er auf den Rücken und sagt, könnte ich machen, haben mir aber auch schon andere gesagt, hat nicht funktioniert. Und jetzt gehe ich hin und sage, es ist Käse, was wir da machen, sondern wir zerlegen dieses Ziel, das am Ende einer vielleicht langen Entwicklung da ist. Ja, ich will Olympiasieger werden. Ja? Und dann muss ich hingehen und sagen, jetzt suche ich mir mal das richtige Umfeld dafür. Oder ich suche mir mal die Bescheidwisser dafür. Ich suche mir mal die Zeiträume auch dafür. Ja? Ich suche mir alles dafür, wenn ich denn das wirklich, wirklich will. Und der erste Schritt könnte sein, ich kaufe mir eine Badehose, wenn ich schwimmen gehen will. Also Wille und dann Bequemlichkeit. Und dann Salami, es zerlegen, die lange dicke Wurst. Und zu sagen, ich mache jetzt kleine Schritte, aber diese Schritte sind immer von Erfolg gekrönt. Ja? Und das muss ich vorher mir angucken und sagen, jetzt kann ich den Schmerz, der da kommt, durch Freude ersetzen. Ich kann sagen, ich habe Spaß daran. Ja? Ja, ich bin jetzt 3-mal hingeknallt und die Schoner, die ich mir gekauft habe, das waren genau die richtigen. Oder ich gehe nach Hause und sage, Mama oder Frau, Mann, ich brauche neue Schoner. Nächster Schritt.
Es gibt ja auch eine ganze Industrie, Lust am Schmerz, die davon lebt. Also SM, und da steht SM jetzt nicht für Social Media. Also ja. Von daher könnte man das ja auch so sehen, wo sich Leute reinbegeben. Interessanterweise findest du auch in dieser Szene sehr viele Führungskräfte wieder, die ja irgendwas anderes dort ausleben wollen, was sie sonst anderweitig nicht packen. Liegt daran, dass ich eine gute Bekannte habe, die als Domina arbeitet, Bücher schreibt und als Psychologin arbeitet, ja. Auch auf YouTube-Kanälen unterwegs ist, also einen eigenen Podcast hat, wirklich hörenswert in dem Teil, was da so alles abgeht. Und ja, also nicht im Voyeurismus-Bereich, sondern sie ist da, sie bringt immer diese Parallelen zum Berufsleben, zum normalen Leben. Also es ist wirklich cool gemacht. Nein, aber was du auch vorher gesagt hattest, Beharrungsvermögen war ja so ein Teil, oder es kostet Energie. Wir sind ja als Menschen durchaus dabei, dieses, naja, energieeffizient zu sein. Also das heißt, jedes, was wir neu machen, was uns aus einer alten Routine rausbringt, kostet uns ja Energie. Und ich finde, es gibt, so um förderliche Energien auch zu finden, gibt es im Englischen einen Spruch, der lässt sich im Deutschen gar nicht so gut setzen, aber im Englischen heißt er, Structures first freeze you, then freeze you. Also finde ich so cool. Also Strukturen, die eisen uns oder die frieren uns erstmal ein, weil sie uns ein starres Gerüst geben, das unbequem ist. Aber in dem Moment, wo wir diese Strukturen für uns adaptiert haben, gut, dann befreien sie uns, weil wir nämlich auch bestimmte Denkprozesse nicht permanent neu denken müssen. Also so Geschichten wie in Steve Jobs, der immer sein schwarzes T-Shirt trug, nach dem Motto, warum soll ich mir dauernd Gedanken machen, was ich anziehe am Morgen? Ich weiß es immer. Jeans mit schwarzem T-Shirt bin ich durch. Also schon mal eine Energieleistung abgeschalten.
Ja.
Und solche Sachen, das wären ja diese Ansatzpunkte zu sagen, wie komme ich, gehe ich denn mit Neuem um? Also zu sagen, ja, genau diese Sachen. Kleine Schritte. Wie komme ich dazu, dass ich sie zu einer Gewohnheit mache? So wie Langzeitarbeitslose, die haben ja im Endeffekt schon einen vollen Arbeitstag. Die müssen ja erst mal rausfinden, wie sie wieder in ihrem jetzigen Tag, den sie sich da strukturiert haben, wieder einen neuen Part finden. Was man ja auch bei Rentnern oft findet, die auf einmal erst nehmen sich noch vor, was sie alles nach dem Arbeitsleben machen. Und wenn sie dann aber so in dieses Reinsandeln kommen, dann sind da erst mal 2,5 Stunden Zeitung lesen, dann ist dieses, dann ist jedes und bis sie schauen, oh, ist der Vormittag ja schon wieder durch.
Weil ich es ja habe.
Und hier eine kurze Unterbrechung für einen Werbespot in eigener Sache. Es geht um die Qualifizierung zum Agilitätscoach. In der 5. Staffel dieses Podcasts folgten wir bereits den 3 Gliederungsblöcken dieser exklusiven Workshop-Reihe. Wenn Sie sich oder Mitarbeitende zum unternehmensinternen Agilitätscoach qualifizieren wollen, ist diese Workshop-Reihe genau das Richtige. In 4 Präsenzveranstaltungen und 9 Live-Online-Sessions erwerben Sie über 9 Monate praxisgerechte und sofort umsetzbare Fertigkeiten, um Ihre Veränderungsprozesse professionell voranbringen zu können. Weitere Infos unter www.agilitäts-coach.de und in den Shownotes. Uwe Dotzlaff, Sven Adomat und Manfred Stockmann freuen sich, Sie beim Agilitätscoach der speziellen Workshop-Reihe mit Event-Charakter persönlich begrüßen zu dürfen. Und nun zurück zum Gespräch.
Das, ja, genau. was ich jetzt hingehen muss, ich muss jetzt hingehen und sagen, ich brauche neue Reize. Und
Ja.
jetzt war jetzt ein bisschen skeptisch, wie kommt er jetzt aus dieser Domino-Ecke wieder raus, Domina-Ecke wieder raus. Aber
Du, viele gehen ja ins Unternehmen, weil sie diesen Schmerz tagtäglich wollen. Die könnten sich schon längst einen anderen Job suchen, aber sie gehen ja rein. Also irgendwas muss es ja haben.
warum noch? Ne? Das wäre
Genau.
ja ganz zu hinterfragen und sagen, warum brauchst du diesen Schmerz? Ich brauche ja diese neuen Reize oder diese neuen Anreize. Ja? Was treibt uns denn? Und das würde uns zu einem Thema führen. Das ist das, was mit Geld gar nicht gedacht ist, nämlich Belohnung. Da steckt zwar auch das Wort drin, Lohn, aber der Lohn von Arbeit ist nicht zwingend nur Money, nur schnöder Mammon, sondern der Lohn von Arbeit ist, ja, egal, übertragen auf das gesamte Leben, ist ja oft etwas anderes, ist Zufriedenheit. Viele lachen ja immer, das haben wir schon oft hier benutzt, und Sinnhaftigkeit. Macht das Sinn? Macht das Sinn, dass ich da eine Betonröhre hinstelle und immer wieder mit einem Brett mit Rollen hoch und runter fahre in dieser Betonrolle? Ja, das macht ganz viel Sinn. Ne? Ich betätige mich, ich treffe Freunde, ich entwickle Gleichgewichtsorgan, ich kann Tricks machen, ich kann. Macht es Sinn? Aus der Sicht vieler anderer nicht. Ja, du kannst auf den Kopf fallen, du kannst die Hüfte brechen. Kannst alles Mögliche machen. Und in der Zeit könntest du ja für die Oma einen Kuchen backen. Ich brauche einen Anreiz, was uns treibt, was treibt ihn da? Und genau das könnten wir übertragen auf unsere Arbeit, nämlich Belohnung, ein individuelles eigenes Belohnungssystem, ohne jetzt jedes Mal darüber nachzudenken, ja, Belohnung ist für uns 10% pro Jahr mehr. Ist die Frage, ob das überhaupt noch eine Belohnung ist oder belohne ich mich nämlich, ja, du sagst, der geht immer wieder wie ein Mensch, der nicht ganz normal ist, in die Firma, um sich wehtun zu lassen. Ja, warum eigentlich? Ja, was ist deine Belohnung, wenn nicht Schmerz dein Ziel ist, sondern du willst etwas anderes? Sag doch mal einfach, was du in deinem Leben machen willst. Und wie du heute, wenn du dich mal hinsetzt und sagst, den Rest, ja, diese Plattitüde, ne? Heute beginnt der erste Tag vom Rest deines Lebens. Aber das stimmt ja immer wieder. Morgen ist das genauso, ne? Aber es wird immer weniger, das wissen wir. Es ist fatalistisch, es ist irgendwann mal endlich. Und jetzt zu sagen, bist du in deinem Leben glücklich gewesen? Ja? Weiß nicht, der Soldat James Ryan fragt seinen Sohn, war ich ein guter Mensch? Das fragt er seinen Sohn am Ende seines Lebens. Weil für ihn sind ganz viele andere Menschen in Extremsituationen gestorben, haben sich für ihn eingesetzt, hatten ein hehres Ziel, ja, hatten eine Aufgabe, hatten einen, ja. Und er fragt das am Ende, weil das ist für ihn ganz, ganz wichtig. Und diese Belohnung, einfach zu, diese Selbsterkenntnis zu sagen, ich gehe zu dem Grab von einem Soldaten, der für mich gestorben ist, und an dem Grab frage ich meinen Sohn, war ich ein guter Mensch? Mhm. Und dann hinzugehen, ich weiß es nicht, ja, wir wollen ja alle gut Menschen sein. Und die meisten werden von uns in der Selbstwahrnehmung auch glauben, dass wir alle gut Menschen sind. Aber wenn man sich das auch zwischendurch mal einfach fragt, reicht das eigentlich? Was mache ich jetzt eigentlich? Renne ich nur irgendeinem Ideal oder Idol hinterher, ohne Sinn und Verstand, weil das alle tun? Oder habe ich wirklich eine neue Idee von dem, was ich jetzt mit dem Rest meines Lebens noch machen kann? Würde ich gut finden.
Ja, was mir aber auch häufiger vorkommt, wir hatten das, glaube ich, auch schon mal, das ist oftmals so eine Art Sekundärnutzen, der ja oftmals auch bei Verhaltensweisen mit dazu spielt. Also was mir schon auch häufiger mal Führungskräfte, auch gerade jüngere Führungskräfte, also so Mitte 30, die auch gerade junge Familie noch haben, dabei sagen, nee, ich würde schon gerne mehr Zeit am Abend auch mal mit den Kindern verbringen. Ja. So, und du gehst dann her und sagst, okay, wie könnten wir das machen? Welche Strukturen? Was bräuchtest du dafür? Was kannst du organisieren? Ah, ja, also am Abend dann halt einfach, wenn da nochmal was reinkommt oder wenn ich eine Aufgabe habe, muss ich die denn wirklich jetzt noch machen, mir zu fragen? Oder reicht es auch, wenn ich sie am anderen Morgen anfange? So, dann ist das mental erstmal alles wunderbar verarbeitet. Das funktioniert, das geht so los dann oftmals. Das ist so der klassische Lerneffekt, es sind 1-2 Tage hat es gut funktioniert, vielleicht hat es auch die erste Woche noch funktioniert, dann kommt das Wochenende, dann kommt wieder der neue Schalter Montag, so, und auf einmal passiert es wieder, dass wieder die Überstunden am Abend gemacht werden, dass man wieder im Büro geblieben ist. Und dann eben die Frage auch, welchen Antreiber oder welchen anderen Wert verfolgst du noch? So, und auf einmal merkt er, naja, es geht ja um das Thema auch noch Anerkennung. Und momentan ist der irgendwie oder dieses Gebrauchtwerden an einer anderen Stelle, dass ich da gesehen werde, dass ich Leistung bringe, dass ich Leistungsträger bin, der überwiegt momentan und der fährt ihm permanent in die Parade. Ja. Und das eben dann auch für sich, also wenn was Neues als Führungskraft oder für dich selbst, weil wir reden jetzt immer zwar über die Arbeit, aber wir haben ja auch diesen Überbegriff Leben und Führen in Balance, dass wir ja diesen Ausgleich herkriegen wollen. Und in einer Episode hatte ich es immer gesagt, dieses, willst du dich noch lebendig fühlen oder glaubst du nur noch funktionieren zu können oder zu müssen? Weil funktionieren zu Hause, das muss ich machen, das muss ich machen, das muss ich machen. Ich verwende diesen Begriff eben dieses ich muss, weil es immer so einen Druck aufbaut. Oliver Kahn hat es, glaube ich, immer gesagt, ich habe diesen Druck oder ich spüre diesen Druck. Der hat immer diesen Druck gespürt, den er ja auch immer wieder erzählt hat von. Und da rauszukommen, dass es ist nicht dieser Druck immer ist, sondern dass das Neue damit passiert, auch Freiheiten zu gewinnen, Freiräume zu gewinnen, um nicht nur zu funktionieren, sondern um wirklich wieder lebendig zu sein, um Spaß am Leben zu haben und nicht nur Ja, Spaß findet dann statt, wenn irgendwie XY alles erledigt ist.
Aber das ist doch das, was wir verlernen und immer stärker verlernen, ne?
Ja,
Was
ja.
man in anderen Kulturen ganz stark beobachtet, immer noch, dass ich mir diese Ruhe wirklich auch zum Reflektieren einfach mal nehme. Ja? Das sehe ich, wenn ich in Asien war oder als ich in Asien war, da sieht man das ganz massiv in der Lebenseinstellung. Und das ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, sondern wir erleben in unserer Kultur, dass wir das und das und das und das und das noch schaffen müssen und wollen und sollen. Ja, und wir oft fremdgesteuert sind und oft den Sinn und Unsinn von diesen Dingen gar nicht mehr unterscheiden, sondern warum machen wir das? Weil man das so macht. Ne?
Ja, Erwartungsdruck von außen,
Genau.
gesellschaftlicher Erwartungsdruck hatten wir ja auch schon. Wie
Auch das.
Ruhe, Pause, verpönt, Mittagsschlaf. Oh,
Ja.
Thomas Smjöli oder so, also heißt er, das ist ein Theologe, ein Schwedischer, der hat zwei, drei Bücher geschrieben und da das eine Buch heißt Still. Also geht es, ist Ruhe wirklich das, was uns noch retten könnte? Und philosophiert das auch so ein bisschen durch. Nach dem Motto, dass es hier Ruhe schon gar nicht mehr akzeptiert ist. Also wenn du Ruhe hast, wenn du nichts getan hast, wenn du nicht was vorzeigen kannst, dann einer hat mal gepostet, ich bin 24 Stunden produktiv, weil auch wenn ich eine Pause mache, bin ich produktiv. Das ist für mich schon wieder so eine Perversion der Ruhe und der Pause.
Ja, es ist auch nicht notwendig. Es ist bei weitem nicht notwendig, weil dafür sind wir nicht gemacht, nicht erfunden, nicht konstruiert. Und für das, was wir hier teilweise machen, sind wir nicht konstruiert. Wir sind aber auch nicht dafür konstruiert, ausschließlich nur Freizeit zu machen. Wir haben ja eine immer höhere Freizeitorientierung. Die Zahl der in tüttelchen Arbeitsstunden, die wir jetzt für unser Unternehmen oder für das Unternehmen erbringen müssen, kommen gleich zu dem Muss nochmal zurück, die nimmt ja immer weiter ab. Und das ist ja das, ja, wir hatten das ja schon thematisiert, Krankentage steigen. Ja, jetzt haben wir wieder Statistiken, dass in den ersten Branchen wir Krankentage bis zu 30 Tage im Jahr haben. Dazu 30 Tage Urlaub. Aber trotzdem fühlen wir uns
Wir haben ja
arm.
schon immer wieder dabei das Thema, diesen Sinn oder beziehungsweise ich habe was geschaffen. Also ich habe was, worauf ich stolz sein kann, was da ist. In der Freizeit wird ja die Zeit meistens auch nur verdattelt. Also der eine Teil hängt in Social Media, der andere hängt im Gaming an irgendwelchen Teilen dran. Das ist ja in einem bestimmten Zeitraster gut, aber wenn es dann 6, 8 Stunden werden, dann wird es auch nicht mehr zum wirklichen Wohlfühl beitragen.
Aber das ist auch das, was an allgemeinen gesellschaftlichen Werten auf uns reingetragen wird. Ja, hier in Rostock fährt gerade eine Straßenbahn rum oder ein Bus, wo dann drin steht, draufsteht, für einen Arbeitgeber werben die. Ja, auch für junge Leute schon 30 Tage Urlaub. Also das Erste, was ich, ist nicht die interessante Aufgabe, die Herausforderung oder die Entwicklung oder schon gar nicht Geld, sondern erstmal Freizeit. Wir werben mit dem Urlaub. Und da sage ich einfach, ich will nicht sagen, dass das eine Perversion ist dessen, was wir machen. Aber Arbeit ist halt einfach ein wichtiger und lohnenswerter und sinnvoller Bestandteil unseres Lebens. Und wir müssen nicht darüber nachdenken, Konzepte entwickeln, wie wir der Arbeit immer mehr entkommen, sondern wir müssen in der Arbeit vielleicht auch neuere, modernere Ansätze, Anreize schaffen, dass ich am Ende eine Belohnung habe, ohne mich tot zu machen, ohne in diesem Hamsterrad da zu quälen, sondern eine Belohnung zu haben, die mein Selbstwertgefühl, nämlich wie ich mich am Ende so eines Tages fühle, verbessert. Ne? Am Ende des Tages sich hinzusetzen und sagen, das war ein guter Tag. Und wenn es nur ist, es war ein guter Tag, weil ich was dazugelernt habe. Ne? Oder weil irgendein Kollege mal Danke gesagt hat. Oder weil der Kunde zufrieden war. Oder weil die Qualität der Arbeit so gut war, dass wir keinen Ausschuss mehr hatten. Meine Arbeit war so gut, dass wir keinen Ausschuss hatten. So eine Nummer, ne?
Das Reflektieren des Tages, das, was wir eben für sich selbst auch wirklich das, was du hier gerade sagst, wofür konnte ich dankbar sein? Was ist mir heute gelungen? Wem habe ich ein Lächeln geschenkt oder wer hat mir ein Lächeln geschenkt? Was hatte ich für nette Begegnungen? Also allein das mal 5 Minuten am Abend und einfach sich hinzuhocken und am besten, also ich denke immer, das ist Journaling heißt es ja so Neudeutsch, Tagebuch schreiben, hieß es früher, oder das zusammenzufassen, am besten wirklich mit Stift und Block oder einem kleinen Notizheftchen, ohne da eine große Struktur drin zu haben, sondern einfach zu sagen, okay, ich habe diese 3, 4, 5 Leitfragen und die schreibe ich mir einfach jetzt runter, was mir gerade reinkommt. Das ist ja nur für mich. Dann habe ich das. Und manchmal ist es, wenn ich dann so schwierige Situationen auch wieder habe, dann kann ich wieder reinschauen und sage, doch, es war eigentlich eine gute Woche. Also ich muss jetzt gar nicht so viel. Klar gab es dann die paar Punkte, die daneben gingen. Also das ist für mich auch so etwas, mit was Neuem anzufangen, was erstaunlicherweise viele junge Leute für sich mittlerweile entdeckt haben. Bei den Älteren ist es eher, bei den Frauen finde ich es häufiger, wie momentan noch bei weniger Männern, die es nutzen, so darüber ihren Tag zu reflektieren. Also so zum Ende unserer Episode vielleicht noch einen schlauen Abschluss von dir, lieber Uwe.
Ich sage einfach einen traurigen Abschluss. Ich hab vor, hier liegt ein Buch wieder auf meinem Platz. Das habe ich lange nicht in der Hand gehabt. Ich durfte ja einige Jahre mit Willy Lemke zusammenarbeiten. Ja. Willy Lemke ist ja gestorben, der Manager von Werder Bremen oder der Generalbeauftragte oder UN-Sonderbeauftragte für Jugendentwicklung und Sport. Willy hat etwas geschafft, glaube ich, was mich jedenfalls geprägt hat, nämlich zu sehen, Leistung anders anzuerkennen, als wir Leistung anzuerkennen, auch in der Selbstwahrnehmung. Also Lob und Anerkennung zu trennen und zu sagen, hey, such etwas, was anerkennenswert ist in deiner Arbeit und wenn nicht, such etwas, wo du die Arbeit deiner Mitmenschen, deiner Umgebung, vielleicht deiner Familie anerkennst. Ja? Und das ist das, was ich bei Willy gelernt habe und wo ich sehr, sehr traurig bin, dass er so früh gestorben ist und wo ich traurig bin, dass ich mir nicht die Zeit gehabt oder genommen habe, weiter mit ihm in Verbindung zu bleiben zu können, weil er ein ganz toller Mensch.
Denkwürdige und zum Nachdenken anregende Sätze, weil wir hatten die Radieschen von unten. Mit wem wolltet ihr noch mal mehr Zeit verbringen? Alles hat zu tun mit Neuem. Nicht im Dringlichen verharren, sondern sich das Wichtige und Wertvolle wertschätzen und auf den Zeitplan packen. Also bleibt uns gewogen. Ich hoffe, in der nächsten Episode sind wir dann wieder zu dritt, auch mit Sven Adoma zusammen. Habt eine gute Zeit. Bis dann. Ciao.
Vielen Dank.
Danke fürs Dabeisein. Weitere Infos und Links findest du in den Shownotes. Natürlich freuen wir uns über ein Like, abonniere den Podcast oder Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.